Radio 1. 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Magnus Heyer, unser Medizinexperte, ist schon in der Leitung. Und bevor wir ins Thema einsteigen, ich habe gerade erfahren, also ich persönlich, das habe ich nicht gerade erfahren, das weiß ich seit gestern. Ich war ja gestern beim Spiel Hertha gegen Kaiserslautern.
Ja, hast du einen guten Termin ausgesucht.
Ja, sag mal, Dramatik war vorhanden, große Freude am Ende nicht so unbedingt. Magnus Heyer hat es besser gemacht, der war in Dortmund. Wie war das denn? Guten Tag.
Ich bin mit der Deutschen Bahn gefahren, das war sehr eindrucksvoll. Wir hatten eine halbe Stunde Verspätung. Leider war die Ankunftszeit dann 2:30 und dann musste ich von 2:30 bis 3:00 am Bahnhof in Dortmund auf den Anschluss warten. Also da waren die Reste von der Dortmund-Feier, also in Personen. Mhm. Und ja, neben mir saß eine hübsche junge Dortmunderin im entsprechenden T-Shirt und die hatte so komische Schluckbewegungen und dann kotzte sie. Es war total eindrucksvoll.
Aber Sie sind ja Arzt, haben Sie helfen können?
Es kam dankenswerterweise Ihr Freund, der war mit dem Handy herbeigerufen worden, der half hier. Also es war ein ästhetisches Supererlebnis.
Und hat dann gefilmt.
Eine Meisterschaft in Dortmund zwischen 2:30 und 3:00 nachts ist unglaublich.
So, wir wollten aber über ganz andere Sachen reden und nicht über Fußball, sondern Kleben ist unser Thema. Und wir haben rausgefunden, investigativ wie wir sind, Herr Heyer, dass im OP und überhaupt in der Medizin immer mehr geklebt und immer weniger genäht wird. Wo denn überall zum Beispiel?
Kleben können Sie eigentlich überall. Also Sie können Haut kleben. Also es setzt voraus, dass die Haut nicht so unter Spannung steht. Sie müssen die Wundstellen ja entsprechend stabil haben.
Ja.
Aber dann können Sie Haut kleben, dann können Sie im Innern des Körpers Organe, vor allen Dingen sehr stark durchblutete Organe wie Leber und Milz, sehr gut kleben. Und was Sie wahrscheinlich bald kleben können, wenn ich das richtig gelesen habe, sind auch Knochen. Aber ich glaube, das geht im Augenblick noch nicht.
Organe kleben, so eine Leber, klebt man die dann mit sehr starkem Honigwein?
Also erstmal, man benutzt eigentlich beim Kleben, traditionell benutzt man Komponenten, die der Körper selber ja auch zum Kleben benutzt. Also wenn Sie sich schneiden, dann gibt es eine Gerinnungskaskade und dann gibt es Komponenten, an deren Ende steht Fibrin und das klebt Wundränder zum Beispiel zusammen. Also wenn Sie gar nichts machen, heilt eine Wunde ja letztlich auch. Und das nutzt
wenn man Glück hat.
Bitte?
Wenn man Glück hat.
Naja, also unter normalen Umständen schon. Und das nutzt man eben, indem man diese Stoffe hochkonzentriert einsetzt. Mhm. Und zwar witzigerweise nach Art eines Zwei-Komponenten-Klebers. Also Sie müssen tatsächlich zwei verschiedene Komponenten da drüber sprühen oder wie auch immer. Und dann hält das bombenfest und auch sehr schnell zusammen.
Aus welchen zwei Komponenten macht man dann Fibrin zum Beispiel?
Aus Vorkomponenten, aus natürlichen Vorstoffen. Und dadurch wird dann Fibrin gebildet und dieses Fibrin klebt. Und interessanterweise, es ist ja nicht so, dass das nur einfach weniger aufwendig wäre oder so. Sie haben ja gleich mehrere Vorteile. Sie haben zum Beispiel auch den Vorteil, wenn Sie Leber und Milz kleben, das sind ganz, ganz schwammige, sehr stark durchblutete Organe, die können Sie auch nicht so richtig gut nähen. Weil das ist ein Material, das sollte man sich nicht vorstellen wie reißfester Stoff oder so, sondern eher vielleicht wie Mozzarella, ich weiß nicht.
Na, wie Leber auf dem Teller halt, so.
Ja, aber
so wie Leber, genau. Tolle.
Stellen Sie sich Leber einfach vor wie Leber.
Genau, Leber wie Leber, aber die ist im Körper nicht gebraten.
Also, im optimalen Beispiel gestern, Herr Heyer.
Aber Sie müssen sich einfach vorstellen, wenn Sie das nähen wollen, dann müssen Sie es ja auch mit einem gewissen Druck zusammenziehen.
Ja, lieber
und
nicht.
Und das kann sein, dass Sie dann die Durchblutung an der Stelle kaputt machen dadurch. Und es kann auch sein, dass Sie schlicht und einfach durchs Gewebe durchratschen und dass es eben einreißt. Und
ja.
Insofern ist Kleber für so ein Organ wie Leber und Milz eine ganz wunderbar tolle Erfindung und überhaupt nicht neu.
Okay, kann ja alles sein, aber ich stelle mir jetzt die Frage, Sie haben ja gesagt, Haut darf nicht unter Spannung stehen. Also ich sag mal, ein Großteil der Haut steht doch unter Spannung, oder? Man hängt ja nicht in Falten runter, normalerweise. Ist da nicht Nähen doch besser?
Sie können es kombinieren, erstens, indem Sie eine kleine Naht machen und das durch Kleber unterstützen. Sie können zweitens ja auch bei der Haut zum Beispiel eine Wunde durch entsprechende Pflaster stabilisieren. Das funktioniert eigentlich recht gut, da gibt es keine Probleme.
Mhm. Ah, ja.
Wobei mit der Spannung, ich habe eine Sache gelesen, die mich schon sehr überrascht hat. Also der Ort, wo man denken würde, da kann ich nun überhaupt gar nicht kleben, wären die Achillessehnen, weil die stehen ja massiv unter Spannung.
Ja.
Eigentlich auch schon im Ruhezustand stehen sie unter einer gewissen Spannung. Und da habe ich zumindest eine Studie gelesen, die haben tatsächlich Nähte gegen Klebstoffe, zwei verschiedene Klebstoffe getestet. Und da war die Naht dem einen Klebstoff gar nicht überlegen, was mich sehr überrascht hat. Wenn man tatsächlich sowas wie eine Achillessehne kleben kann, Da kann man ja fast alles kleben.
Herr Heyer, wir freuen uns demnächst, Sie im Werbefernsehen zu sehen, wenn Sie dann sagen, ich empfehle Fibrin, den Leberkleber. Wir sprachen mit Arzt und Medizinjournalist Magnus Heyer über das, was man im Körper auch alles kleben kann. Dankeschön.
2-1.
Wir haben über Klebstoff in der Medizin gerade gesprochen. Einer dieser Klebstoffe wird aus einer Muschel gewonnen. Ein Forscherteam des Max-Planck-Instituts für Polymerforschung hat den Klebstoff nun verbessert. Was dieser Muschelklebstoff alles kann und wo er genau zum Einsatz kommt, das erklärt uns jetzt. Jetzt gebe ich mir ganz doll Mühe. Frau Dr. Aranzazu del Campo vom Max-Planck-Institut für Polymerforschung. Guten Morgen, Frau del Campo, und herzlichen Glückwunsch zu diesem schönen Namen.
Guten Morgen und vielen Dank. Und den Namen haben Sie auch wunderbar ausgesprochen.
Ach, prima. Dann bin ich ja doch froh, dass er es gemacht hat. Frau del Campo, wofür nutzen denn Muscheln ihren eigenen Klebstoff eigentlich?
Ja, also Muscheln leben ja am Meer, am Felsen, am Stellen auch mit einer sehr starken Brandung. Und sie brauchen natürlich ein stabiles Haftmechanismus. Und dafür benutzen sie halt diese Kleber, damit sie auch von Wellen, starke Wellen und Flut einfach nicht mitgenommen werden.
Also die kleben sich selbst am Felsen fest?
Ja, genau.
Prima.
Solange sie es brauchen.
Und seit wann nutzen wir Menschen diesen Klebstoff?
Gut, also unter Wasser kleben ist natürlich eine große Herausforderung für die Klebindustrie. Ja, es gibt nicht viele Systeme, die sowas können oder gut können, zumindest nicht so gut wie der Muschel. Und das ist ja der große Sonderheit der Muschelkleber. Richtige, also in Industrie wird es noch nicht eingesetzt. Das ist eigentlich ein relativ neues Gebiet. Es würde erst in die 80er Jahre haben die Leute dann, der Forscher, angefangen, die Proteine zu sequenzieren und überhaupt das Aktivprinzip herauszufinden. Und erst in die letzten 5 Jahren gibt es dann Anwendungen dazu, allerdings meistens auf dem Forschungsbereich, entweder mit rekombinanten Proteinen, das wäre eine Kopie des Muschelklebstoffs, oder indem man versucht, das Aktivkomponente dieses Klebstoffs in künstliche Systeme reinzumischen. Da gibt es auch in der Medizin schon die erste Reports über die Anwendungen von den Klebstoff.
Frau del Campo, wenn ich jetzt höre als Laie, ja, Klebstoff aus Muscheln, dann denke ich, gut, dann nimmt man Muscheln, dann werden die gemahlen, dann kommt da Wasser zu und dann habe ich einen Leim. Sie haben gerade gesagt, da werden also Proteine sequenziert. Ist es teuer, diesen Klebstoff herzustellen, oder kann ich den vielleicht bald bei Obi kaufen? Oder im Bauhaus oder bei Ton.
Also wenn Sie die Kopie des Klebstoffs möchten, das wird teuer. Das muss man biochemisch herstellen. Das wäre nicht für das Hausgebrauch sozusagen. Mhm. Aber wenn Sie natürlich das Aktivkomponenten, das was man jetzt auch könnte, einfach in die künstlichen Systeme mitbenutzen, dann ist das, dann öffnen sich die Anwendungsbereiche auch zu Sachen, die nicht so speziell und deswegen teuer sein können.
Jetzt sagen Sie immer die aktive Komponente, weil Sie wahrscheinlich wissen, dass wir Nichtwissenschaftler nicht verstehen würden, worum es sich dabei handelt. Aber diese aktive Komponente, wie leicht oder schwer ist es denn, die irgendwie, sagen wir mal, außerhalb von Muscheln zu erzeugen und dann auch in so einen Klebstoff mit einzubringen?
Also das aktive Komponente ist das sogenannte DOPA, das ist eine Aminosäure. Das ist halt, den kann man produzieren, den kann man herstellen, den kann man auch isolieren. Man könnte auch ähnliche Moleküle wie diese DOPA herstellen, relativ leicht und billig. Und die würden aber auch im Prinzip ein ähnliches Verhalten haben. Das wäre machbar.
So, Frau del Campo, Sie haben schon gesagt, der Kleber klebt unter Wasser. Prima, super Sache. Jetzt haben wir aber erfahren, Sie haben diesen Kleber noch verbessert. Ja, was denn nun noch?
Ja, also was der Muschel nicht machen kann, ist danach das Klebstoff abzulösen. Also wenn der einmal fest sitzt, dann, wenn er sich bewegen möchte, dann muss er erstmal diese geklebte Stelle sozusagen hinterlassen und dann nochmal eine neue generieren. Und was wir gemacht haben, wir haben dieses aktives Komponent durch eine andere aktives Komponent ersetzt. Das kommt auch in die Natur vor. Aber das Sonderbare an diesem neues aktives Komponent ist, dass der im Prinzip behält der die ganzen Eigenschaften von dem Muschelkleber, gibt aber eine weitere Eigenschaft, es ist mit Licht ablösbar. Das heißt, ich hätte jetzt einen Klebstoff, der unter Wasser klebt, der ist auch stabil, so wie bei der Muschel. Ich kann dann wenn ich den nicht mehr brauche, einfach durch Lichtbestrahlung ablösen.
ein absoluter Knaller. Wer weiß, was da aus der Muschelklebstoffforschung alles noch auf uns zukommt. Ich höre sie auch demnächst schon, die Genossen auf dem Bau. Schmeiß mal die Muschel rüber, ich muss hier den 10-Zentner kleben. Das finde ich super. Wir sprachen mit Dr. Aranzazu del Campo vom Max-Planck-Institut für Polymerforschung. Sie forscht an dem Muschelklebstoff der nächsten Generation, der unsere Welt ganz sicher viel besser machen wird. Dankeschön.
Vielen Dank, Frau del Campo. Tschüss.
Danke, tschüss.
2-1.
Frisch Verliebte können schon manchmal ein bisschen anstrengend sein. Ne? Tag und Nacht kleben sie aneinander. Die ersten Wochen der Verliebtheit ist das ja auch noch vollkommen in Ordnung. Sie sagt, ach naja, frisch verliebt waren wir ja alle mal. Was aber tun, wenn das nach Monaten oder Jahren immer noch so ist, dass Pärchen so aneinander klebt, dass das sogar die Freundschaften, die Familie oder sogar die Arbeit belastet? Darüber sprechen wir jetzt mit dem Chefredakteur der Psychologie heute, Heiko Ernst. Wunderschönen guten Morgen, Herr Ernst.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Ernst. Grob kann man ja auch fragen, wie viel Nähe muss eigentlich das Umfeld eines Pärchens ertragen?
Erstmal ziemlich viel. Man könnte auch fragen, wo ist das Problem? Also wir sollten uns ja freuen, wenn zwei sich so nahe sind und so eng aufeinander bezogen sind. Das kann natürlich auch ein bisschen Neid bei der Umwelt wecken. Man ist ein bisschen neidisch auf das Glück. Aber Sie haben das ja schon angedeutet. Wenn es zu lange geht, wenn es wirklich auf Kosten von anderen Bindungen, anderen Beziehungen geht, auch vielleicht sogar auf Kosten des Jobs oder irgendwelche anderen wichtigen, lebenswichtigen Dinge, dann wird es langsam ein Problem. Aber vorher eigentlich ist es ein fast Normalzustand in der Phase der Verliebtheit. Muss es, glaube ich, sogar so sein. Das ist so sozusagen die Anschubfinanzierung einer Beziehung, dass man da sehr stark aufeinander bezogen ist.
So, und wenn es aber so bleibt, ist das dann quasi einfach eine zu dauerhafte Finanzierung, weil die Beziehung sonst eigentlich nicht funktionieren würde? Oder
ja,
woran liegt's?
Ja. Also wenn es so bleibt, wenn es tatsächlich so eine pathologische Note kriegt oder so eine Folie à deux, also so eine Verrücktheit zu zweit, wir beide gegen den Rest der Welt, wir brauchen die anderen nicht, dann kann es so eine Privatbeziehung werden, so ein Warnsystem fast schon, das natürlich auf Befremden und auf Ablehnung von anderen stößt. Und da muss man fragen, was steckt dahinter? Und es steckt meistens dahinter natürlich eine große Verlassensangst bei beiden. Das ist ja dann oft der seltene Fall, dass zwei sich gefunden haben, die beide diese Angst teilen und also den Teufel tun und dem anderen diese Angst noch vergrößern, indem sie eben wie ganz kleine Absetzbewegungen machen. Also diese Angst, verlassen zu werden, hat natürlich sehr frühe Wurzeln in der Kindheit vielleicht. Das sind oft, also diese Menschen, die das so praktizieren, dieses Aneinanderkleben, sind oft, man sagt, unsicher gebundene Kinder. Das heißt, die haben sich nie richtig auf die Präsenz der Eltern verlassen können. Ob das nun schuldhaft oder nicht schuldhaft war, ist völlig egal. Es ist so erlebt worden. Mhm. Ich kann mich nie so richtig darauf verlassen, dass die für mich da sind oder dass die mich nicht vielleicht eines Tages verlassen werden. Und umso stärker klammert man dann an den Partner, den man gefunden haben glaubt, weil der das eben dann perfekt befriedigt.
Herr Ernst, wenn ich jetzt aber so als Freund eines, sagen wir mal, Mannes, der jetzt eine Frau hat und die so zusammenkleben, da sitze, also Skatabend, Jungs sind verabredet, er taucht auf im Freizeitjacken-Partnerdress mit seiner Freundin und nur noch so, wie verhalte ich mich dann?
Doppelkopf spielen.
Kann ich die denn warnen?
Es wird wohl wenig bringen, das anzusprechen in der Präsenz der beiden, weil dann wird die Ablehnung oder der Zusammenhalt noch stärker werden. Man sieht das dann als Feindseligkeit an. Also man muss den, wenn man ihn überhaupt zu fassen kriegt, den Einzelnen, den Partner in dem Falle, dann, wenn man das machen möchte, ansprechen und sagen, pass mal auf, es ist alles schön und recht, aber wenn wir zusammen sind zu diesem oder jenem Zweck und eben jetzt nicht Pärchenabend machen, dann würde ich das ansprechen. Aber ansonsten hat es, glaube ich, wenig Sinn, das offen anzusprechen, weil das nur die Verteidigungsreflexe noch weckt.
Herr Ernst, ich habe, glaube ich, Svens Beispiel war nämlich anhypothetisch. Ich habe mal was er echt erlebt, noch ein bisschen krasser. Und zwar, Freundin kommt zu Besuch zu meiner damaligen Partnerin und mir, wurde gefahren von ihrer damaligen Beziehung und war auch klar, der holt sie wieder ab nach 2 oder 3 Stunden, keine Ahnung. Und dann war die Zeit fast rum und man hat sich gut unterhalten. Aber sagt, du, wie wär's, ruf den doch an und sagt, er soll später kommen. Sagt die, nee, wieso anrufen? Der wartet ja unten im Wagen.
Oh, ja. So. Dann hat es wirklich so diesen Beigeschmack von Folie à deux, also dieses überhaupt nicht mehr voneinander lassen können. Dann ist natürlich aber auch ein tiefes Misstrauen, also diese Angst, dann vielleicht doch verlassen zu werden oder der könnte ja mal alleine was machen oder mit anderen zusammen ohne mich. Das ist dann schon, hat dann schon einen Tick ins Pathologische, also das ist dann schon ein bisschen krankhaft. Das ist dann eine Eifersucht oder ein Angstzustand, der extrem ist. Das ist dann fast schon ja behandlungsbedürftig.
Also liebe Paare, bevor ihr alle Pärchen genannt werdet, Nähe ist schön, aneinanderkleben auch, aber bitte nicht übertreiben. Und ich bin froh, dass bei dir zu Besuch Whitney Houston war und ihr Bodyguard Kevin Costner am Auto gemacht hat.
Klar, so war's.
Schön, schön. Ja. Vielen Dank an Heiko Ernst, den Chefredakteur von Psychologie heute. Wir legen jetzt auf, nicht traurig sein. Wir verlassen Sie nicht, Herr Ernst.
Genau. Aber wir müssen Musik spielen, weil unsere Frauen im Auto, die brauchen Kaffee, ja?
2-1.
Mein Lieblingsklebebilderalbum war das Flash Gordon Klebebilder-Sammelalbum. Ja, zum gleichnamigen Film damals.
War der Kleber schon erfunden damals?
Da war Kleber schon erfunden, wie auch Soundtracks schon erfunden waren. Der kam ja von Queen damals, auch ganz großartig. Den Soundtrack hatte ich ganz schnell zusammen. Bei den Klebebildern hat es Monate gedauert. Meine Kinder stehen auf Superhelden und Star Wars. Bei Star Wars kommt, glaube ich, gefühlt jede dritte Woche ein neues Sammelalbum raus. Das geht auch ganz schön ins Geld. Aber jetzt gibt es etwas ganz Neues, zumindest sind wir ganz neu darauf aufmerksam geworden. Die Stiftung Kirche in Not hat ein Klebebilderalbum Entdecke die Welt der Bibel herausgebracht. Was es darin alles zu sehen gibt und ob er schon alle Klebebilder zusammengesammelt hat, das fragen wir Florian Ripka von der Stiftung Kirche in Not. Guten Morgen, Herr Ripka.
Hallo, Ripka.
Ganz herzlichen guten Morgen aus Rosenheim.
Herr Ripka, welche Bilder kann man denn ins Buch Entdecke die Welt der Bibel reinkleben?
Ja, das sind Bilder mit Motiven aus der berühmten und schon auch langjährigen Kinderbibel von Kirche in Not, die es schon über seit 30 Jahren gibt. Und das fängt an beim Buch Genesis und geht hin zur Offenbarung. Also sprich die ganze Bibel von vorne bis hinten durch.
Okay, und wie viele Bilder gibt es da insgesamt, die man sammeln muss?
98 Bilder gibt es da innen drinnen. Manche Doppelbilder, manche Einzelbilder.
Okay, jetzt habe ich aber bei mir an der Tankstelle habe ich noch keine Packs gesehen mit Kirche in Not Sammelbildern. Wie kommt man da an den Stoff?
Also übers Internet, also in Zeiten des Internets ist der Weg zum eigenen Schreibtischsessel, sage ich jetzt mal, ja kürzer als bis zur Tankstelle.
Ja.
Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, nee Quatsch, also wir sind natürlich kein großer Verlag wie Panini, die übrigens die Bilder gedruckt haben und auch die Sammelalben, sondern wir sind ja da verhältnismäßig klein aufgestellt und deswegen kann man die nur bei uns über den Internetshop oder wenn man eben anruft oder einen Brief schreibt bei Kirche in Not in München bestellen.
So, Herr Ripka, jetzt ist es ja normalerweise so, in der Schule trifft man sich und dann tauscht man, so habe ich das damals erlebt, irgendwelche Bundesliga-Fuzzis aus. Ich habe mich dafür nie interessiert, habe so ein Album auch nie vollgekriegt. Klappt das mit den Szenen aus der Bibel auch? Wissen Sie das?
Ja, das klappt sehr gut, weil nämlich wir haben uns das so gedacht, dass sich Priester oder Pfarrer, die zum Beispiel die Kinder auf die Erstkommunion oder auf die Firmung vorbereiten, dass die mal mehr bestellen und einen Austausch unter den Kindern anregen.
Okay, aber müsste es nicht im Interesse sein des guten Missionierens, dass sie freiwillig die ersten drei Päckchen und das Sammelalbum an irgendwelchen Grundschulen oder sagen wir mal Gymnasien verteilen, damit die Kinder auch angefixt werden und sagen, ich laufe jetzt zum Katholizismus über?
Ja, so ist der Plan eigentlich.
Ah, okay. Ein diabolischer Plan, wenn ich das sagen darf.
Nein, es ist so, dass wir natürlich diese Bilder und auch die Alben aus Spendengeldern vorfinanzieren, weil wir haben ja in unserem Vereinszweck auch die Glaubensweitergabe gerade in Deutschland stehen. Also das heißt, es ist ja weniger eine Verkaufsaktion, sondern vielmehr eine Aktion der Glaubensvertiefung in Deutschland. Das heißt, wir haben da jetzt auch kein ausgeklügeltes System, wie wir am schnellsten die Marktdurchdringung erreichen, sondern es ist ganz einfach, ein Tütchen gibt es im Fünfer-Set, das kostet 2,50 € und ein Sticker-Album, das kostet 2 €. Das ist so der Plan. Wenn jemand größere Aktionen vorhat, da haben wir immer ein offenes Ohr, kann man uns anrufen. Aber standardmäßig wollen wir da nicht so ein großes Fass aufmachen. Wie gesagt, wir sind ja nur eine kleine Mannschaft.
Also die Geschichten der Bibel sind nach wie vor tolle Geschichten, speziell die des Alten Testaments sprechen mich an. Ich habe mich trotzdem gefragt, warum ausgerechnet die Katholen Bibelbilder rausbringen und nicht tatsächlich eine Liste mit den ganzen Leuten, wie 210 Kardinäle haben sie zum Beispiel oder alle Päpste, die es bisher gegeben hat. Sowas. Wäre das nicht noch ein bisschen cooler, das zu tauschen, weil man dann auch mal Leute kennenlernt, die man so als normaler Gläubiger überhaupt nicht auf dem Schirm hat?
Also die Idee hat man bis jetzt noch nicht. Und ich denke auch, dass die Anziehungskraft jetzt für die Jugendlichen nicht so groß ist. Man muss ja auch bedenken, die Bibel ist ja auch das Wort Gottes. Auch wenn es jetzt in der Form, stimmt, wie wir sie verbreiten, nacherzählt ist. Ich glaube, da ist mehr Sprengkraft dahinter.
Über Klebebilder mit christlichen Motiven sprachen wir mit Florian Ripka von der Stiftung Kirche in Not. Herr Ripka, vielen Dank und viel Erfolg.
Gerne, danke schön.
Mach's gut.
Danke.
Tschüss.
Ciao. 2-1.
wir versuchen Ihnen dann noch ein bisschen mehr Appetit zu machen mit den neuesten Klebrigkeiten aus der Crossover-Küche.
Genau, eigentlich braucht man für ein normales Sushi einen anständigen Klebereis, klar, und eben rohen Fisch. Doch, dass man Sushi auch etwas ausgefallen und obendrein mit deutschem Lokalkolorit zubereiten kann, das beweisen die Köche Daniel Moosmann und Michael Sander aus dem Restaurant Gut ansässig in Heusenstamm in Hessen. Was sie auf dem Klebereis so alles servieren, das fragen wir einen der Küchenchefs jetzt einfach mal selbst. Und zwar Michael Sander, den Küchenchef aus dem Restaurant Gut. Hallo, Herr Sander.
Hallo.
Herr Sander, guten Morgen. Jetzt gibt's normalerweise Lachs, Thunfisch, irgendwelche abgefahrenen Tintenfische und so weiter auf Klebereis bei Sushi. Was gibt's auf Ihrem Sushi?
Also wir haben uns mal gedacht, wir machen das ein wenig anders, auf die hessische Art. Ja, und dann haben wir die ganz klassische California-Rolle genommen und haben einfach das mit hessischen Zutaten, heißt Kalbszunge und Sprossen zum Beispiel gemacht. Ja,
Moment. Herr Sander, ganz kurz. Sie sagen auf hessische Art, da ist schon noch Klebereis drin oder haben Sie Klebespätzle?
Ja, genau. Da ist schon der ganz normale Klebereis mit enthalten, aber halt die hessischen Komponenten, halt so Kalbszunge, Saiblingstatar, frischer Meerrettich mit verarbeitet. Handkäse und Musik zum Beispiel, ein ganz guter Klassiker. Mhm. Ja.
Standard oder ein Dorsche Handkäse?
Ein ganz normaler Standard.
Ganz normaler Standard, okay. Genau. Ich vermisse noch einige andere Spezialitäten der hessischen Küche. Ribsche zum Beispiel?
Nee, haben wir leider jetzt nicht dran gemacht. Wir haben zum Beispiel eine Frittata gemacht, also einen Eierstich mit Sauerkraut und Kassler und haben da halt die Nuri-Blätter drum gewickelt und ein bisschen Kresse drauf gemacht. Also es ist wirklich ja eine sehr abgefahrene Sache, sage ich jetzt mal.
Herr Sander, jetzt mal Hand aufs Herz. Das ist doch für all die Menschen, die sagen, ja Sushi, ey, tolle Sache, aber rohen Fisch, boah, nee, mache ich nicht, oder?
Ja, also roher Fisch. Sushi heißt ja nicht nur roher Fisch, ja. Und darum haben wir halt uns überlegt, zusammen mit dem Jörg Stier aus Maintal, dass wir halt Apfelwein und Sushi zusammenbringen, ja. Also halt schön, ja, alles was Hessen so Schönes zu bieten hat, werden wir halt zusammen auf einen Teller bringen, am 27.04.
Was würden Sie eigentlich sagen, wenn jetzt so ein paar japanische Köche kommen würden und sagen, wir machen Handkäse mit Musik, aber statt dem Käse nehmen wir rohen Fisch und statt dem Apfelwein nehmen wir Sake. Würden Sie sich da freuen?
Also ich würde mich freuen, ja.
War gut, warum nicht?
Weil ich esse sehr gerne Sushi.
Kommt das denn gut an? Also haben Sie da schon Testessen gemacht und solche Sachen?
Also wir hatten ein Testessen und das ist wirklich sehr, sehr gut angekommen. Und wir sind auch schon fast ausgebucht für diesen Abend.
Okay. Ja. Wie schwierig ist denn das eigentlich, mit diesen Komponenten dann vernünftig zu rollen?
Ja, es ist schon... Also, das muss man natürlich schon ein, zwei, dreimal gemacht haben, ja. Und ich habe das Handwerk in Australien erlernt. Also ich war 2 Jahre in Australien.
Da, wo das Sushi herkommt.
Nicht unbedingt, genau. Aber da hatten wir halt auch einen Sushi-Lehrmeister und der hat uns das halt beigebracht.
Na, ich bin gespannt. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Event auf jeden Fall. Über Klebereis mit Kassler sprachen wir mit dem Küchenchef des Gut, Michael Sander. Wenn Sie mehr zum Restaurant Gut wissen wollen, dann schauen Sie einfach mal auf der Website des Hotels Mein Schlosshotel unter www.meinschlosshotel vorbei. Da ist nämlich das Restaurant Gut ansässig. Herr Sander, vielen Dank, viel Erfolg und viel Spaß.
Ja, danke sehr.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.
2-1.
Kaugummis kleben zuhauf auf den Straßen der Groß- und sicherlich auch der Kleinstadt. Gerade neulich habe ich im Fernsehen einen Beitrag gesehen über einen Mann, der heißt Ben Wilson, Engländer, der den lieben langen Tag nichts anderes macht, als neben in die Straße getretenen Kaugummis rumzuliegen und sie künstlerisch wertvoll zu bemalen. Wirklich mit den kleinsten Pinseln der Welt malt er da wunderhübsche Kunstwerke drauf. Und es hat mich echt beeindruckt. Umso froher bin ich, dass jetzt diese Initiative sozusagen aufgegriffen wurde und solche Kunst auch in Deutschland hergestellt wird. Der Betreiber der Agentur Cirque, Hans Reitz, ist nämlich auch Ben Wilson-Fan anscheinend und hat gemeinsam mit Wiesbadener Jugendlichen Kaugummis, die auf Wiesbadener Straßen kleben, angemalt und leiert inzwischen auch noch Events an, wo hier in der Bundeshauptstadt Berlin, ganz nah bei uns an unserem Studio, auch Kaugummis bemalt werden. Über all das sprechen wir jetzt mit ihm. Guten Morgen, Herr Reitz.
Hallo, Reitz.
Guten Morgen nach Berlin.
Herr Reitz, erstmal für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt den Ben Wilson noch nicht so richtig kennen. Was ist das für ein Typ?
Also ich habe den Ben Wilson leider persönlich noch gar nicht kennengelernt, aber ich habe einen Beitrag von Ihnen auch gesehen, ähnlich wie Sie, und habe mich fasziniert, dass jemand ein Leben lang tausendfach immer wieder dieselbe Art und Weise wiederholt. Und er hat anscheinend sehr klar seinen Platz gefunden und hat sich die Liebe gegeben, aus jedem kleinen Fleck ein großes Kunstwerk zu machen.
Alles schafft er wahrscheinlich nicht, weil es kommen ja jeden Tag auch neue Kaugummis dazu. Wissen Sie, wie lange der an so einem Bild sitzt?
Ja, also er sitzt zwischen 3 und 3 Tage an so einem Bild. Also je nachdem, wie er sich halt dann vertieft da drin.
Hammer. Und jetzt haben Sie gedacht, 2 bis 3 Tage, das ist genau die Aufmerksamkeitsspanne, die auch die Wiesbadener Jugendliche haben und haben gesagt, Leute, hier macht mal.
Nee, in Wiesbaden habe ich es eher so gesehen, dass ich verschiedene Flecke, wo wir einander nicht mehr so kümmern, das beschäftigt mich eigentlich, wo man sagen kann, man hat nichts mehr miteinander zu tun, dass da so eine Flut an Dreck einhergeht. Und ich habe mir ständig Gedanken gemacht, wie kriegt man eine Aufmerksamkeit hin, ohne irgendwie spießbürgerisch zu sagen, so oder so, du darfst das nicht. Und dann habe ich den Ben Wilson eben gesehen und dachte ich, das ist genau eine Lösung. Und habe dann Jugendlichen gesagt, hey, anstatt 20 Euro Strafe, kriegst du 1 Euro, wenn du ihn bemalst.
Das ist eine schöne Idee und ich möchte auch nochmal gratulieren, also an alle Wiesbadener, weil das Erste, was man in Berlin auf dem Gehweg sieht, ist nämlich Hundekacke und nicht so sehr Kaugummis. Also
die kannst du ja auch, aber
nee, lieber nicht. Was haben die Jugendlichen dann gesagt, als sie mit ihrer Idee kamen? Wie gesagt, sie haben noch einen Vogel?
Nee, man, das ist ja, brauchen sie ja auch immer ein bisschen Geld und von dem her haben sich die relativ schnell drauf eingelassen und gesagt, ja okay, pro gemahlenen Kaugummi 1 Euro. Dann haben sie sich aber auch verliebt in das Objekt und das, wo ich dann total überrascht war, dass es gar nicht mehr ums Geld ging, sondern dass sie wirklich schöne Motive auf ihre politischen Interessen, ihre gesellschaftlichen Aussagen und als dann die ersten Hunderte von Kaugummis da waren, war ich von der Vielfalt und von der Aussagekraft der Kaugummis selber überrascht.
Also, und wahrscheinlich auch ein bisschen pleite.
So, ja, das geht. Also das, ja, das kostet mich auf alle Fälle einiges, aber das ist mir auch wert.
Okay, also, wenn man jetzt so ein Kaugummi hat, so ein Standard-Kaugummi, dann ist er doch eher klein. Muss man nicht verdammt gut sein schon mit dem Pinsel, um da mehr unterzukriegen als, sagen wir mal, 2 bis 3 Farben?
Ja, fantasievoll muss man vor allem sein, weil die Kaugummi haben ja schon eine bestimmte Form und was ich dann so gesehen habe, die Leute haben daraus, was weiß ich, Pilze gemahlen, Käfer gemahlen, einen kleinen Bärchen gemahlen, also die haben die Form hergenommen, die Künstler oder die Kleinen oder die Jugendlichen und haben aus der Form ein Objekt gemacht, das hat mich fasziniert. Oder jemand hat vor einem afghanischen Restaurant bei uns alle möglichen Flaggen bemalt und will dort die United Nations aufmalen. Also es gibt ganz unterschiedliche Gedanken, die finde ich total spannend.
Also die Jugendlichen haben offenbar Spaß an der Aktion und verdienen sich noch ein bisschen was dazu. Sie finden es großartig. Wie reagiert denn der Otto Normal Wiesbadener auf die bemalten Kaugummis?
Naja, am Anfang hat es schon natürlich so ein paar Verstörte gegeben. So ein Junge hat sich so einen Gedanken, er macht mal so aufmerksam und hat so über 15 Meter hinweg alle Kaugummi einfach nur bunt gemalt. Dann meinten sie, welch ein Dreck. Und dann im zweiten Blick haben sie gemerkt, über welchen Dreck sie tatsächlich laufen. Also Kinder bleiben stehen, die sind ja eher unten am Boden und freuen sich total. Die Erwachsenen gehen oft bedachtlos drüber. Wenn man sie dann erkennt, dann haben die meisten Leute eine große Freude.
Wahnsinn. Sie können sich das übrigens auch angucken im Internet. Es gibt eine schöne Facebook-Seite, die heißt Wiesbaden Knäuelt. Strick dir deine Stadt.
Genau.
Knäuelt. Also genau. Einfach mal nach Wiesbaden und Strick kann man zum Beispiel auch suchen. Das ist noch ein bisschen einfacher als das Knäueln. Da kann man prima Fotos sehen. Und heute kann man aber dieses Kaugummi bemalen auch live in Berlin erleben?
Ja, genau. Wir fangen heute an und malen den ersten Freundschaftskaugummi die Friedrichstraße nach Berlin. In Wiesbaden endet die Friedrichstraße am Platz der Deutschen Einheit. In Berlin ist die Friedrichstraße mit Checkpoint Charlie verbunden und eine gute Freundin von mir, die Doreen Friedrichs, geht heute um 1 Uhr hin und malt die ersten Kaugummi an. Wir machen es sogar so, wir malen ein Parallel-Kaugummi, das heißt also, hier in Wiesbaden entsteht einer, fotografieren ihn ab, schicken ihn nach Berlin, sie malt ihn nach, sie malt ein Berliner Motiv und wir schicken ihn dann in die Friedrichstraße nach Wiesbaden.
Ein Kettenkaugummi.
Und dann kann es losgehen. Und dann, genau, ein Quantenkaugummi. Und dann wollen wir zwischen 1. und 15. Mai, wollen wir dann 5 coole Events draus machen, wo man sagen kann, mit Musik und allem drum und dran, malt man dann in beiden Friedrichstraßen an.
Also, Kaugummis auf dem Gehweg spucken ist wieder schick. Kein Problem, weil sie werden danach herrlich angemalt. Demnächst nämlich auch in Berlin. Gelernt haben wir das von Hans Reitz von der Agentur Cirque. Viel Spaß und viel Erfolg. Und ja, wir hoffen, dass nachher auch viele von Ihnen hingehen und mit Pinsel und Stiften bewaffnet am Checkpoint Charlie sind ab 13 Uhr.
Ja, genau.
Danke, tschüss.
Danke.
Ciao.
Ciao.
Radio 1. 2 auf 1. 2 Mann, 1 Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.